Guten Morgen zusammen, respektive guten Mittag, es ist ja schon 11:30 Uhr. Wir sind hier in eurer Church für Langschläfer, das kommt mir zugute. Es sei denn, mir ist eben das Powerteam, das gerade Gastgeber ist und kommt um 9 Uhr noch putzen. Dann ist nichts mehr ausschlafen, aber das ist ja auch gut. Wenn jemand kalt hat im Laufe der Predigt, dann darf er gerne vorkommen auf die Bühne. Da haben wir ein paar Heizstrahler installiert. Mir ist es schon immer 10 Grad zu warm im Hochsommer, aber jetzt schraubt sich das Ganze auf 20 auf. Aber ich will es überleben. Die Kraft, wir sind in dieser Serie, die Kraft und heute die Kraft der Demut. Und als ich das als erstes gesehen habe, ich dachte, das beißt sich irgendwie. Wie kann Demut kraftvoll sein? Und vielleicht hast du dir auch überlegt oder den Titel gehört hast, die Kraft der Demut. Demütig ist doch, wenn man mit gesenktem Haupt und eben ganz demütig und gering von sich denkend und der andere immer viel höher und besser achtend und sich immer drunter stellt, das ist doch Demut. Demütig ist doch der, der nichts sagt. Demütig ist doch der, der keine Meinung hat. Demütig ist doch der Fußabtreter ist von den anderen. Demütig wäre doch der, der sagt, nein, komm, soll lieber den Reitstein predigen, weil ich kann das eh nicht. Das wäre doch demütig. Aber es ist die Kraft der Demut. Und heute Morgen werden wir zusammen herausfinden, unter anderem, dass Demut wirklich etwas Kraftvolles ist. Und dass da eine Kraft drin ist. Von Jesus heisst es in Matthäus 11,29, dass er voller Sanftmut und von Herzen demütig war. Jesus ist ein Mann, der von Herzen demütig ist. In allem, was er da hat, in allem, was er tut. Demut im Leben von Jesus zeigt sich nicht in dem, dass er eben mit dem gesenkten Haupt rumgelaufen ist, sich immer hinter den Säulen versteckt hat im Tempel, damit ihn ja niemand sieht, weil er ja so unwichtig und unbedeutend ist. Zeigt sich nicht in dem, dass er nichts gesagt hätte, weil er ja nichts zu sagen gehabt hat. Es zeigt sich nicht in dem. Das ist nicht das, was wir bei Jesus sehen. Jesus hätte können stolz auf sich sein. Er ist der Sohn Gottes. Und das ist unique. Da gibt es keinen Zweiten, der direkt von Gott abstammt, wo der Eingeborene der Sohn Gottes ist. Er hätte auf das können stolz sein, damit können angeben, überall auftreten, als der grosse Star, der Sohn Gottes, hat man noch nie vorher gesehen, wird man noch nachher nicht mehr sehen, wenn er nicht mehr auf der Erde ist. Er hätte so können umhergehen oder er hätte können sagen, sich über das ärgern, dass er der Sohn Gottes ist, sich aufregen, es probieren zu verstecken, eben so sich überall verstecken, nicht wirklich zeigen, das verleugnen, dass er das ist, das hätte er auch können. Aber er hat keins von beidem gemacht. Heute Morgen könnt ihr euch eine halbe Stunde Geschichten erzählen, wo ich könnte stolz auf mich sein. Geschichten, wo ich gut rauskomme, Geschichten, wo ich eine Heldentat begangen habe, das könnte ich heute Morgen machen. Ja, du würdest erstaunen, was alles rauskomme. Hey. Ich habe mal eine erzählt zu ihrer Predigt und dann hat ein anderer gesagt, eben der Demütig sei der, der Geschichten heim, aber sie nicht erzähle und darum mache ich es jetzt auch so, oder? Oder, was ich auch könnte, ist heute Morgen euch jetzt eine halbe Stunde erzählen, wieso dass ich schlechter bin, als du bist, wieso dass es einen Haufen gibt, die besser sind als ich. Und ich könnte mich total klein machen hier vor euch. Das könnte ich. Aber Demut zeigt sich nicht im einen und nicht im anderen. Sondern Demut zeigt sich in dem, und du kannst mal eins weiterklicken, Matthias. Wir werden ein paar Punkte anschauen heute Morgen. Ein demütiger Mensch, und jetzt kannst du schon gerade eins weitergehen. Ein demütiger Mensch sieht sich und die anderen so, wie Gott mich und dich sieht. Ein demütiger Mensch ist nicht der, der viel von sich haltet. Das wäre stolz, das ist noch logisch. Aber ein demütiger ist auch nicht der, der sich selber klein macht und verleugnet und der andere immer als viel besser sieht und sich vergleicht und immer der ist, der schlecht abschnitt, sondern ein demütiger Mensch ist der, der sich selber und seinen Nächsten in den Augen von Gott sieht. Im 2. Korinther 5,16, da steht, dass wir uns nicht mehr beurteilen, nach dem, wie wir es früher getan haben, wo wir Gott noch nicht gekannt haben. Dann sind wir im Vergleichen gewesen, sind im Minderwert innen gehockt, haben schlecht von uns gedacht, haben keine Zukunftsperspektive gehabt, haben die anderen immer als besser gesehen und uns selber fertig gemacht. So haben wir früher über uns selber gedacht oder so haben wir auch über andere gedacht. Aber ein demütiger Mann, ein demütiger Mensch, eine demütige Frau ist die Person, die aus dem aussteigt und eben, wie es im 2. Korinther 5 heisst, sagt, ich tue mich nicht mehr nach dem werten. Das ist nicht mehr meine Wertung, das ist nicht mehr mein Maßstab, sondern nach dem, was Gott in mir neu gemacht hat. Nach dem, wie Gott mich sieht. Ob ich jetzt extrem hochgläubig bin oder ob ich sage, hey, mit Gott habe ich im Fall nicht viel zu tun oder gar nichts, kann ich gar nichts anfangen. Es geht darum, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht. Das ist Punkt Nummer 1. Eine demütige Person, die kann mal laut sein, aber die kann eben auch leise sein und auf ihre Rechte verzichten. Zum Beispiel. Ich möchte das ein bisschen anhand vom Leben von Jesus aufschlüsseln, euch ein bisschen Einblick geben. Wir werden da ein paar Stationen von seinem Leben antöpfen. Ich gehe da relativ schnell durch. Wir sehen bei Jesus, zum Beispiel Johannes 14,6. Ich lese nicht jede Stelle vor, aber ihr könnt euch notieren, wenn ihr wollt. Im Johannes 14,6 sagt Jesus von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott Vater, denn durch mich. Er hat das gesagt vor vielen Zuhörern. Und vermutlich haben die nicht gesagt, wow, ist der demütig. Hey, hey, schau mal, Demut pur. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Demut pur. Nein, vermutlich nicht. Vermutlich haben sich einige aufgeregt und gesagt, was maßt sich da an? Das geht doch gar nicht. Das ist ein Hohn. Aber das hat Jesus gesagt und er hat recht gehabt damit. In Matthäus 26, ab Vers 63, ist eine Konfrontation mit dem Hohepriester. Und es sind auch wieder viele versammelt und der Hohepriester sagt zu ihm, wir bitten dich, sag uns jetzt, ob du Christus bist oder nicht. Und die Antwort von Jesus war, du sagst recht. Ich bin Christus, ich bin der Sohn Gottes und ich werde zu der Rechten vom Vater sitzen in Zukunft und werde die Welt richten, ich werde zurückkommen mit den Wolken. Das ist das, was ich bin. Die Reaktion vom Hohepriester war, er hat sein Gewand zerrissen, er hat laut geschrien und gesagt, Gotteslästerung, hört ihm zu, Gotteslästerung, was brauchen wir noch für Beweise? Und alle zusammen waren in Aufruhr und haben sich total aufgeregt. Der Hohepriester hat nicht gesagt, wow, der Mann ist jetzt echt mein Vorbild, was Demut anbelangt. Aber es war Jesus, der das gesagt hat. Der von Herzen demütig ist. Ein weiteres Beispiel, Matthäus 21, Verse 12 und 13. Jesus geht in den Tempel rein. Und wenn er in den Tempel kommt, sieht er, dass gekauft und verkauft wird, dass es ein riesen Markt ist, ein Handelshaus. Und er wird sauer, räumt dort auf, schmeißt alle Händler raus und sagt, das ist das Haus von meinem Vater. Und hier innen, das soll ein Gebetshaus sein. Ein Haus, wo mein Vater geehrt wird. Und nicht ein Markt hauen. Ist auch nicht gerade extrem demütig, wenn du mit auf einen Markt stehst, im Tempo innen, wo Haufen Leute sind, und du erhebst deine Stimme und dein Anspruch ist, das hier ist das Haus von meinem Vater. Das ist wie wenn ich irgendwie, weiss auch nicht, in Bern ins Bundeshaus hineinging und würde sagen, im Fall alle raus hier, weil das Haus, das gehört meinem Vater. Das gehört mir. Menschlich gesehen, auf menschlicher Ebene, nicht extrem demütig, sondern hochmütig, prahlerisch oder was den Leuten dort durch den Kopf gegangen ist. Aber das ist unser Jesus, der von Herzen demütig ist. In Markus 9,19, auch eine coole Stelle. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, nachdem dass er sie ausgeschickt hat, dass sie Kranke heilen, kommen sie zurück und es hat einen Bub gehabt, den sie nicht können heilen, der ist nicht gesund worden. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie lange muss ich euch noch ertragen? Ihr Kleingläubigen, wie lange muss ich euch noch ertragen? Wenn ich dort einer der Jünger gewesen wäre und ich habe mein Bestes gegeben, und hat doch irgendwie probiert, meinen Meister zufriedenzustellen und den Auftrag auszuleben. Und ich komme zurück und seine Reaktion ist, wie lange muss ich dich noch tragen? Dann hätte ich wahrscheinlich nicht gesagt, oh wow, bist du ein demütiger Mann. Sondern willst du mich fertig machen? Oder weiss es auch nicht. Das hat Jesus zu seinen Jüngern der gesagt, in dieser Situation. Und trotzdem ändert es nichts daran, dass Jesus von Herzen demütig war. Das ist ein bisschen eine Seite von Jesus, die ich jetzt rausgepickt habe, ein paar Stellen. Eine andere Seite sehen wir im Garten Gethsemane. Und die möchte ich auch noch beleuchten. Im Garten Gethsemane war Jesus mit seinen Jüngern. Und er hat genau gewusst, dass jetzt ein Soldaten werden kommen und dass sie ihn werden verhaften. Und dass er im Kreuz wird landen, dass das auf ihn wartet. Er ist im Garten Gethsemane, lesen wir in Markus 14. Und dort ist er im Betten und sagt, Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Der Kelch, der bittere Kelch, dass Jesus ans Kreuz geht und für die ganze Sünde, von der ganzen Menschheit stirbt und alles das auf sich nimmt, die ganze Schuld, die er nicht verdient hat, wo er der war ohne Sünde, was nicht verdient hat, aber das Ganze auf sich nimmt. Er hat gewusst, es wartet auf ihn und er sagt, ist es möglich, so lass den Kelch an mir vorbeigehen. Weil eigentlich hat er es nicht verdient gehabt. Aber dann sagt er, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und er sagt damit eigentlich, ich lege all meine Rechte ab. Ich lege sie her und ich bin bereit, etwas zu tun, was ich gar nicht verdient hätte. Was ich gar nicht müsste tun. Weiter sehen wir nachher im Johannes 18, wird es so schön beschrieben. Jesus im Garten ist, Gethsemane und die Soldaten kommen, die ihn verhaften wollen. Jesus weiss, was auf ihn wartet. Und da lese ich euch vor, ab dem Vers 4. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Ich finde das krass. Jesus, der weiss, was auf ihn wartet, geht noch auf die Soldaten zu und fragt sie, kann ich euch helfen? Sucht ihr jemanden? Vielleicht kennt ihr euch hier ja nicht so gut aus. Vielleicht kann ich euch irgendwie sagen, wo da ist, wo ihr sucht. Wen sucht ihr? Jesus hätte doch dort im Garten können sein und einfach sich vielleicht auch wieder hinter einem Baum verstecken, oder? Wie ich es würde machen oder so. Und hoffen, dass sie ihn vielleicht nicht finden und wieder gehen. Oder dass sie den falsch verrutschen. Oder dass sie sich verlaufen oder whatever. Aber nein, er ist proaktiv, geht auf sie zu und sagt, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, ich bin's. Hat sich gerade ausgeliefert. Nicht gesagt, ah, oh, warte mal, Jesus, habe ich auch schon gehört. Warte jetzt, welcher Kollege ist? Oh, das bin ich selber. Nein, er hat gesagt, ich bin's. Hey, ich bin's. Wir suchen ihr. Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Und das ist die Stelle, wo ich wirklich gerne dabei gewesen wäre, wo das passiert ist. Wo Jesus da steht, sagt, ich bin's, und in dem Moment haut's alle um. Rücklings mit ihren Rüstungen, mit ihren Schwertern, alle zusammen liegen auf dem Rücken, nur weil Jesus gesagt hat, ich bin's. Amen. Und da, Leute, die Kraft der Demut. Jesus war voller Demut gewesen, von Herzen demütig. Aber dort, wo er auf seine Rechte verzichtet und sich ausliefert und sagt, ich bin der, den ihr sucht. Noch dort war die Kraft da gewesen. Und darum heisst Demut nicht kraftlos sein, Amen, sondern die Kraft hat alle umgehauen dort. Und Jesus wartet dort, bis sie wieder aufgestanden sind. Hätte ja können davon in dem Moment, oder? Aber möglicherweise hat er ihnen noch geholfen, um wieder aufzustehen. So. Und wo sie alle wieder gestanden sind, da fragte er sie abermals, wen sucht ihr? Sie aber sprachen Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Und da hat er von seinen Jüngern geredet, die mit ihm im Garten waren. Für mich auch wieder ein Ausdruck von totaler Selbstverleugnung, von Demut von Jesus, wo er sagt, ich bin der, den ihr sucht. Und darum lasst meine Jünger gehen. Jesus hätte ja dort eigentlich auch können sagen, hey, ich habe so viel Zeit mit diesen Jungs verbracht. Und ich habe so viel gelernt von mir. Und ich habe so viel Opfer gebracht für dich. Dann könnt doch jetzt, für einen, könnt doch einer für mich den Kopf herhaben. hätte doch ein Petrus können sagen, ich bin's und quasi sich als Jesus ausgeben. Aber nein, Jesus sagt, die suchen mehr, darum lasst alle anderen gehen. Er schützt seine Jünger. Der Petrus, der Haudegen, echter Mann, immer ein Sackmesser im Sack gehabt, nimmt sein Schwert vor und schlägt dem einen Soldat das Ohr ab. Der blutet dort wahrscheinlich ein riesen Tumult. Und was macht Jesus dort in dieser Situation? Er geht zu dem Soldat her und er heilt ihm das Ohr. Hat der Petrus zurecht gewesen, gesagt, steck dein Schwert weg, nicht so Petrus, und geht zum Soldat und heilt dem das Ohr. Ein totaler Ausdruck von sich selber hergeben. Jesus hätte doch können sagen, hey, ich werde müssen leiden und jetzt sollen die anderen wenigstens so noch ein bisschen mitleiden in dem Moment. Nein, er geht her und er heilt dort den Soldat. Das ist Jesus. Wo er am Kreuz ist, das aus letztes noch, wo er am Kreuz hängt, kommen viele Leute und haben ihn verspottet und gesagt, so, du Sohn Gottes, jetzt hilf dir doch selber. Anderen hast du geholfen. Jetzt hilf dir selber. Wenn du doch der Sohn Gottes bist, dann steig jetzt vom Kreuz oben runter. Er ist total verspottet worden. Angespuckt, verhöhnt von den Leuten, die durchgelaufen sind. Und was macht Jesus in diesem Moment? Er betet. Er betet. Lukas 23, 34 lesen wir. Jesus betet und sagt, Herr, vergib ihnen ihre Schuld. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hätte doch in dem Moment können sagen, so, jetzt lassen wir mal Gerechtigkeit walten, weisst. Wenn sie sich schon den Strick selber um den Hals legen und mich jetzt noch verspotten, dann soll nachher das Gericht über sie kommen. Aber nein, er ist dort und er tritt nochmal für die ein und sagt, Vater, bitte, 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 vergib ihnen ihre Schuld. Rechne ihnen die Schuld nicht an, Herr. Das ist die andere Seite von Jesus, wo wir eher sehen, wo wir die Demut drinnen sehen. Aber in beidem, in dem, was ich vorher gesagt habe und in dem jetzt, ist Jesus der, der von Herzen demütig ist. Wir sehen, Jesus hat Menschen vor den Kopf gestossen, so dass sie ein Gewand zerrissen haben und umgeschrauen haben, weil sie sich so aufgeregt haben. Und andererseits hat er sich selber verleugnet und total hingegeben. Das alles in dieser Demut, die Jesus von Herzen gehabt hat. Demut findet ihren Ausdruck in Liebe zum Reich Gottes und in Liebe zu den Verlorenen. Das ist das, was wir bei Jesus sehen. Nicht, ob er mit gesenktem Haupt rumläuft und nichts sagt, oder ob er den Tempel aufräumt und den Hohepriester die Wahrheit ins Gesicht sagt, sondern Demut hat mit einer inneren Haltung zu tun. Und nicht in erster Linie mit dem, was äußerlich sichtbar wird. Was von innen nachher rausgeht, das wird sichtbar. Aber Demut ist nicht als erstes, ich verhalte mich jetzt äußerlich so und bin demütig, sondern Demut ist als erstes das, was in mir innen ist. Und Jesus hat genau gewusst, wer das er ist. Er hat genau gewusst, was das sein Auftrag ist, weil er 100% mit Gott, mit seinem Vater connected war. Das hat ihm Demut gegeben. Das hat Demut ausgelöst, Demut möglich gemacht. Echte Demut, nicht gespielte Demut. Und nicht falsche Demut. Kannst du mal eins weiterklicken, Matthias? Ein demütiger Mensch lebt für etwas Grösseres als für sich selber. Wir sind in einer Zeit inne, wo der Egoismus extrem hochgestellt ist. Ich. Ich und meine drei besten Freunde, I, me and myself, oder? So sagt man es manchmal. Aber ein demütiger Mensch, der lebt für etwas mehr als für sein eigenes Leben. Kannst du gerade eins weiterklicken? Ein demütiger Mensch sucht das Beste für seinen Nächsten, ist nicht auf sich fokussiert, nicht selbstzentriert, sondern hat den Nächsten, seinen Nächsten im Blick und sucht das Beste für ihn. Das ist das, was wir bei Jesus sehen, im Garten Gethsemane, wo ich vorher euch jetzt erzählt habe. Er hat nicht mehr auf sich geschaut. Weil wenn er auf sich geschaut hätte, hätte er gesagt, Leute, ich habe es nicht verdient, für euren Müll ans Kreuz zu gehen, schaut selber, wie das ausbaden könnt, ich gehe jetzt. Wenn sie einen verhaften wollen, können sie jeden von euch nehmen, weil jeder von euch hat es verdient, bestraft zu werden für seine Schuld. Aber ich nicht. Darum mache ich mich jetzt schon mal aus dem Staub. Oder stehe nachher einfach einen Schritt nebendran und schaue zu, wie sie euch rechtmässig, gerechterweise mitnehmen, verhaften und bestrafen. Aber Jesus hat seinen Nächsten im Blick gehabt. Und sein Nächste, nicht nur die Jünger, die dort waren, sondern sein Nächste bist du, der heute hier hockst. Und sind die Ungeborenen, die noch gar nicht auf dieser Welt leben, aber wo Jesus auch für sie den Preis gezahlt hat. Von dann bis in alle Ewigkeit, all diese Menschen, die Milliarden, Millionen, Trillionen, whatever, all diese Menschen hat er dann im Blick gehabt und gesagt, ich suche das Beste für meinen Nächsten und nicht für das für mich selber. Das war seine Haltung und von dem möchte ich lernen. Kannst einen weiterklicken? Ein demütiger Mensch hat ein belehrbares Herz. Das finde ich einen der wichtigsten Punkte. Ein belehrbares Herz zu haben. Weil, wenn mein Herz nicht mehr belehrbar ist, wenn ich eingefahren bin, eingefleischt, mir nichts mehr sagen lassen, dann hat mein Leben extrem an Qualität verloren und der Gewinn für mein Umfeld, für meinen Nächsten, ist vermutlich so ziemlich auf einen Nullpunkt runtergesunken. Ich erinnere mich an eine Situation, die ich euch kurz erzählen wollte, wo ich das extrem gemerkt habe, extrem lernen musste. Und zwar war es vor ein paar Jahren, als ich selber bei ISTL, der theologischen Ausbildung, ein Studium gemacht habe. Da haben wir einen Einsatz gemacht, alle Studenten zusammen, sind wir an die Esoterikmesse gegangen in Basel. Wir sind dorthin, um die frohe Botschaft von Jesus Christus den Menschen zu erzählen, um für sie zu beten, um Heilung im Namen von Jesus Christus, weil er Kranke geheilt hat. Lesen wir schon in der Bibel. Er tut es heute noch genau gleich. Und in diesem Auftrag sind wir dorthin gegangen. Und wir waren noch in der Schule, gewesen, ein, zwei Wochen vorher, und sie haben eine Team-Einteilung bekannt gegeben. Dann habe ich gesehen, so auf dem Bildschirm, wer das in meinem Team ist, welche zwei oder drei Leute. Und als ich die Namen gelesen habe, war mein erster Gedanke, cool. Da wird jeder Hero sein in diesem Team. Weil für mich war es eigentlich normal, für Kranke zu beten. Ich habe schon x-mal gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat. Und ich habe gewusst, die anderen zwei, drei, die in meinem Team sind, für die ist das Neuland. Die haben zum Teil vielleicht auch noch ein bisschen Angst vor dem. Ich kann sich das gar nicht recht vorstellen. Und meine Reaktion war, cool, bei mir werden vermutlich dann die Kranken gesund werden und die anderen werden dann staunen. Das war meine innere Haltung. Ich bin nachher heim von der Schule und am Abend, in meiner Zeit, bevor ich ins Bett bin, und nochmal Zeit gehabt mit Gott, so ein bisschen den Tag reflektiert und dann kommt mir das wieder in den Sinn. Und sehe ich mich dort hocken, sehe die Namen lesen und sehe, welche Gedanken dass mir durch den Kopf gegangen sind. Und in dem Moment wird es mir klar und ich habe gemerkt, hey, so stolz, so überheblich, so kreuzfalsch. Total. Und ich habe gemerkt, Gott hat zu mir geredet, aber ich hätte sogar gemerkt, wenn er nicht geredet hätte. Es war eine Selbstoffenbarung. Ich habe gemerkt, es ist so verkehrt. Und zum Glück habe ich mich entschieden, ein belehrbares Herz zu behalten. Und Gott zu mir zu reden. Und ich habe gemerkt, die Haltung, die ich eigentlich haben müsste, wäre, hey, cool, dass ich da für diesem Team sein, weil ich will der sein, der für die anderen wird einstehen wird. Mein Ziel ist, dass sie werden Erfolg haben. Erfolg im Sinn von, dass sie werden erleben, wie sie Menschen die Hände auflegen und sie werden gesund, weil Jesus sie heilt, berührt. Das müsste mein Ziel sein. Und ich habe mich auch noch für das entschieden. Ich habe Buss da und ich habe gesagt, Jesus, ich gehe die Messe. Und mein Ziel ist, dass mein Team, die drei Leute in meinem Team, dass die super Erfahrungen werden machen. Herr, ich bete für sie, ich stehe für sie ein, dass sie werden sehen, wie Kranke gesund werden, wenn sie für sie beten. Und ich bin dort in dieser Haltung und ich werde mich nicht vordrängen, dass ich gehe und bete, sondern ich will sie ermutigen, mit Wort, mit Gebet, mit meinen Taten. Das ist mein Ziel. So bin ich nachher dorthin gegangen und wir haben eigentlich auch eine gute Zeit gehabt. Und dann haben wir so immer wieder so ein Fenster aufgemacht, sage ich mal dem, wo wir Leute angesprochen haben, kurz erklärt haben, was wir hier machen, gefragt haben, ist jemand da, der krank ist und für die Leute dann gebetet haben. Und wir hatten dann einen afrikanischen Studenten, den Prince. Und er hat nachher die Veranstaltung dort geleitet. Und der Prince hat mich immer ein bisschen aufgeregt, weil er ein Afrikaner ist und halt gern lang redet. Oder? Und als er das anfängt zu machen, habe ich mich innerlich schon aufgeregt und dachte, nein, Prince, jetzt machst du wieder so lang, weißt du, und bin ich daneben und so. Und habe mich innerlich aufgeregt und bin wieder gestanden, so ein bisschen nebendran. Und mal die Sache beobachtet und denkt, wie lange macht er noch, weißt du, wann hört er endlich auf? Und total destruktiv. Total destruktiv. Er hat dann gefragt, wer ist krank? Ein paar Leute sind vorgekommen. Er hat für Einzelne, glaube ich, schon angefangen zu beten. Und dann schaut er zu mir hin und sagt, oh Stefan, komm beten. Und ich dort und denke, oh nein, jetzt bin ich ganz blöd drinnen, weil ich habe sofort wieder gemerkt, meine Einstellung, meine Haltung ist jetzt nicht demgemäss, dass ich beten konnte. Aber ich konnte nicht Nein sagen, dann bin ich vorne, ein Haufen Zuschauer dort und habe dort für eine Frau gebetet. Und dann habe ich innerlich schon gewusst, hey, total unruhig gewesen. Und habe dann gefragt, ja, ob sie etwas gemerkt haben und so. Nein, gar nicht. Und ich so, ja genau, das habe ich schon gedacht. Und dann hat der Prinz für sie gebetet und ist da nebendran. Und als er für sie betet, sagt sie, wow, da fließt so eine Wärme durch mich durch. Das wird, wow, ich glaube, sie hat innen etwas im Knie gehabt. Und sie sagt, hey, der Schmerz geht weg. Der Schmerz ist weg. Und ich bin noch blöder da gestanden, oder? Aber es hat mir gezeigt, wo mein Herz ist. Und zum Glück auch dort wieder, hat mir Gott Gnade gegeben, einen Buß da, habe mich auch beim Prinz entschuldigt und habe ein belehrbares Herz können behalten. Das ist so wichtig. Demütiger Mensch hat ein belehrbares Herz. Im Hebräer 12 steht, dass unsere irdischen Väter uns erziehen, weil sie es gut mit uns meinen. Und umso mehr, dass uns unser himmlischer Vater erzieht, weil er es mit uns gut meint. Und Erziehung kann ich nur annehmen, wenn ich ein belehrbares Herz habe. Wenn ich ein kleiner Stünkel bin und meinem Vater zugeschaut habe, wie er den Rasen mäht und kritisch nebendran gestanden wäre und gefunden hätte, so macht man sicher nicht, sondern man fährt links rum und sicher nicht rechts rum, obwohl ich es selber noch nie gemacht habe, dann kann ich nichts lernen. Aber wenn ich ein belehrbares Herz habe und sage, hey, wow, ich will von ihm lernen, ich will mir etwas sagen, ich will mir zurechtweisen, was nötig ist, das ist verheißungsvoll. Ich weiss nicht, du kannst dich selber prüfen. Bist du jemand, der ein belehrbares Herz hat? Der sich von Gott etwas sagen lässt? Bist du jemand, der sich auch von Menschen, die Gott dir an die Seite gestellt hat, etwas sagen lässt? Ich habe so Freunde, zum Glück. Und manchmal denke ich zum Pech. Aber eigentlich ist es zum Glück. Ich habe so Freunde, gerade vorletzt wieder der ein Kollege gesagt, hey, wollt ihr etwas sagen? Schau, mir fällt auf, das und das. Weisst, ich glaube, das bist eigentlich gar nicht du. Bist doch dich selber. Und zuerst hat er mich aufgeregt, weil ich gefunden habe, sicher nicht, du hast nicht recht. Und im Nachhinein, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, ich gemerkt, ja, das stimmt. Das stimmt. Und eigentlich wollte ich ja gar nicht so sein. Hast du Leute, wo du dir etwas sagen lässt, hast du ein belehrbares Herz? Im 1. Petrus 5 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre zu seiner Zeit. Eine Wahnsinnsverheißung. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Und unser Job ist, dass wir demütig sind vor Gott und nicht, dass wir Gott daran erinnern, dass er uns dann erhöhen muss. Das ist sein Part. Das wird er schon machen. Aber es ist eine coole Verheißung, die wir unbedingt in Anspruch nehmen müssen. Dem Hochmütigen widersteht er, aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Ich werde langsam zum Schluss kommen und zusammenfassen in dem, dass ich weiss, ein demütiger Mensch ist sich zwei Sachen bewusst. Das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt. Ein demütiger Mensch ist sich zwei Dinge bewusst. Das erste lesen wir in Römer 3, 23. Da steht, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Ein demütiger Mensch weiss erstens, dass er Gott nicht viel zu bringen hat. Ausser sein eigenes Leben mit allem, was er ist. Und das freut Gott. Aber ein demütiger Mensch weiss, dass er, wenn er Gott aus seinem Leben verbannt hat, nicht in dem innen lebt, wo Gott für ihn eigentlich vorgesehen hat. Sie ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Da ist ein Plan dahinter. Gott hat etwas parat für dein Leben, aber ein demütiger Mensch, der muss erkennen, dass er sehr wenig bis gar nichts zu dem beitragen kann, in das hineinzukommen, ausser zu anerkennen, dass er nicht viel zu bringen hat. Ausser sein eigenes Leben mit allem, was er ist. Das ist das eine, was ein demütiger Mensch erkennt. Das andere, wenn er das erkannt hat und Jesus Christus Teil von seinem Leben wird und sein Leben neu darf ordnen, Dinge darf wegnehmen, Neues darf beschenken, dann kommt die zweite Wahrheit, die du als demütiger Mensch wissen musst. Die lesen wir in Römer 8, 31 bis 39. Lesen euch das vor. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist auch eine Wahrheit. Das ist auch etwas, wo der Mensch als Nachfolger von Jesus muss erkennen. Sonst ist er nicht wirklich in Demut. Die zwei Sachen muss er erkennen. Ich habe Gott nicht allzu viel zu bringen, außer mein Leben. Ich kann es mir nicht gross, nein, ich kann es gar nicht verdienen. Ich habe eigentlich nichts, wo ich Gott damit könnte überzeugen, außer mein Leben zu bringen. Und zum anderen, das anzunehmen, was Gott mir gibt, ist auch ein Ausdruck von Demut. Demut zeigt sich in Reue, aber auch im Annehmen von dem, was Gott uns schenkt. Genau der Punkt. Wenn ich denke, ich kann alles selber tragen, dann ist es nicht wirklich Demut. Wenn ich aber denke, was mir Gott anbietet, das kann ich nicht annehmen, das will ich nicht annehmen, ist es auch nicht Demut. Sondern beides gehört dazu. Oder auch noch ein kurzes Beispiel. Ich bin noch nicht so lange gläubig gewesen, vor einigen Jahren, und bin an einem Gebetsabend gewesen, und wir hatten eine super Zeit gehabt, es war wirklich eine Gegenwart von Gott, es war einfach im Raum drin gewesen, ich habe es total genossen. Mit allen anderen zusammen. Und dann plötzlich wird mir bewusst und läuft vor meinem inneren Auge ab, alle Sachen, die Gott nicht gefallen in meinem Leben. Alles, was mich von ihm trennt, was ihn nicht ehrt. All die Sachen, die die Bibel Sünde nennt, in diesem Begriff zusammenfasst, ist vor meinen Augen abgelaufen und bin mir bewusst worden. Ich habe erkannt, dass ich nichts verdient habe, und dass ich nichts habe, was ich Gott bringen könnte, auch was ich gedacht habe, die Sachen, was Gott vielleicht gefallen würde und die ich ihm damit imponieren könnte, habe ich gemerkt, nein, eigentlich ist es in der Haltung falsch oder in der Tat falsch. Das ist das, was mir dort bewusst worden ist. Wir haben dann das Abendmahl gefeiert dort und eigentlich liebe ich Abendmahl feiern. Aber ich habe dort begriffen, ich habe es nicht verdient. Ich kann es mit nichts mehr verdienen. Und unter Tränen habe ich dann gesagt, ich kann es nicht nehmen. Ich kann es nicht nehmen. Er kam mit dem Brot und hat gesagt, nicht Jesus, Stefan, iss das Brot, der Leib von Jesus verbrochen für dich. Aber ich habe gesagt, ich kann nicht. Ich kann nicht. Weil mir ist so bewusst worden, wie Gott mich sieht, wie ich vor ihm stehe. Dann ist er mit dem Kelch und hat gesagt, Stefan, das Blut von Jesus vergossen für dich. Nimm und trink. Und er hat gesagt, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht, weil ich es nicht verdient. Ich weiß nicht, was ich Gott bringen könnte, dass ich das verdient hätte. Die anderen um mich herum haben Abendmahl gefeiert und ich bin unruhig geworden innerlich. Bin rausgegangen, bin mit meinem Auto auf ein Feld rausgefahren. Feldweg rausgefahren. Ich bin ja Bauer, ich würde nie in ein Feld rausfahren. Feldweg rausgefahren. Und bin dort unter dem freien Himmel gewesen und habe einfach geschrauen zu Gott und gesagt, was willst du eigentlich mit mir? Schau doch mein Leben an. Was willst du mit so einem wie mir? Ich habe es nicht verdient. Ich habe nichts, was ich bringen kann. Ich bin totaler Versager. Und das war die eine Wahrheit gewesen. Aber es haben mir auch leid da und ich habe Buße da über all diese Sachen, die er mir aufgezeigt hat. Und dann ist die andere Wahrheit ins Spiel gekommen. Nämlich eine leise Stimme in mir innen, die immer Leute gesagt hat, und ich habe dich rausgerissen aus dem und ich habe dich erwählt als einer von vielen und ich lasse dich nie mehr los. Ich lasse dich nie mehr los. Du kannst tun und sagen, was du willst, ich lasse dich nie mehr los. Meine Liebe ist ausgegossen in dein Leben und ich lasse dich nie mehr los. Und dann hat es wie gekehrt und innerlich habe ich nachher gemerkt, wow, das ist der andere Teil. Ich muss das Geschenk von Gott annehmen. Und das habe ich nachher auch gemacht, dort nochmal neu. Und Gott Danke gesagt auf dem Feld, auf den Knäuel. Und dann habe ich gewusst, und jetzt brauche ich Abendmahl. Jetzt muss ich Abendmahl haben. Jetzt will ich das feiern. Und ich wäre, glaube ich, kilometerweise gelaufen, um irgendwo zu Brot und zu Traubensaft oder zu Wein zu kommen, um Abendmahl zu feiern. Und ich bin dann zu Freunden heim, wo ich übernachtet habe. Und Gott sei Dank haben sie noch Weinflaschen im Kühlschrank gehabt. Sonst hätte ich den Keller plündern müssen. Aber ich habe es gemacht. Und es ist beides. Demut zeigt sich in dem, dass ich erkenne und Buße tue und umkehre und auch in dem, dass ich Gottes Geschenk annehme. Mit dem möchte ich abschließen. Wenn wir Lebenslügen glauben, in unserem Leben, egal ob wir jetzt Jesus in unser Leben eingeladen haben und mit ihm Schulter an Schulter unterwegs sind oder ob wir mit ihm nichts zu tun haben und unser eigenes Leben leben, haben wir Lebenslügen. Vermutlich jeder von uns. Sachen, die wir drinnen festhängen, wo wir glauben, wo wir im Selbstmitleid rumnuhlen, wo wir uns bemitleiden, wo wir Selbstmitleid haben. Aber das ist nicht ein Ausdruck von Demut. Sondern ein Ausdruck von Demut ist, das Geschenk von Gott anzunehmen. Kannst noch einen weiterklicken? Der Demütige sucht Wahrheit und lebt in ihr. Und ich kann dir eins sagen. Wenn du hier laufst und sagst, Gott soll mir aber so fernbleiben, besser gut, weil ich kann nichts mit ihm anfangen, dann bist du innerlich auf der Suche nach Wahrheit. Glaube ich. Und Jesus sagt von sich, eben in Demut, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und dann kannst du Wahrheit finden, und zwar in Jesus. Und dann in dieser Wahrheit leben. Wenn du mit ihm schon Schulter an Schulter unterwegs bist, weil du ihm sein Leben anvertraut hast, dann hast du vielleicht gleich so Lügen in deinem Leben drin. Und dann geht es dir darum, die zu entlarven, die Wahrheit, die uns das Wort Gottes verheisst, zu erkennen und drinnen zu leben. Das ist ein Ausdruck von echter Demut. Du kannst eins weiterklicken. Eine Karte, die vielleicht einige von euch kennen. So ist es oft. Man kommt mit Sorgen zum Kreuz. Sagt, oh Herr, ich gebe dir meine Last. Vielleicht sagst du, oh Herr, ich gebe dir mein Leben. Vielleicht sagst du, oh Herr, ich gebe dir all meine Sorgen. Und so oft nehmen wir es dann wieder mit. Und das ist nicht Demut. Sondern Demut ist es, beim Kreuz zu lassen, ob es dein Leben ist, ob es deine Sorgen sind. Und dann das, was Gott dir schenkt, Verheißung, die Fülle, mitzunehmen und in dieser weiterzulaufen. Ein Vers lese ich euch zum Abschluss und dann gehen wir in eine Zeit vom Worship rein. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Genau das. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wow. Ruhe finden für unsere Seele. Vielleicht erst umher. Und hast noch nie einen gefunden, noch nie einen Anker gefunden. Und dir ist verheißen, dass du bei Jesus Ruhe findest für deine Seele. Vielleicht bist du eben mit ihm unterwegs und du sagst aber, hey, meine Seele ist gleich unruhig. Dann komm zu Jesus, lass dort ab und er will dir Ruhe geben für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und du darfst wissen, wenn du das bei Gott ablatschst und er Segen auf dich ausgießt, dann wird es nicht Segen sein, wo wieder so ein schwerer Sack ist, den du mit heimnimmst, der dich bückt, der dich krümmt, sondern es wird dich freisetzen. Ich werde für uns beten und im Anschluss werden wir eine Zeit vom Worship haben. Und ich werde da vorne sein, auch andere noch, Susi HJ, andere vom Gebetsteam. Und ich werde dich ermutigen, wenn du merkst, da ist Sorge, da ist Last, da sind Lügen in deinem Leben, wo du geglaubt hast oder wo du drinnen verhangen bist. Du steckst im Minderwert fest, weil du Lügen glaubst. Dann komm vorne, dann leg's her, beten wir zusammen und lass dir Segen Gottes auf dich ausfließen, dass du mit dem kannst weitergehen kannst. Wenn du auf der Suche bist und sagst, du willst finden, dann komm aufhören. Und wir beten gerne mit dir, wir reden mit dir. Und du wirst sagen, wird auf dich ausgossen werden. Und mit Segen wirst du weitergehen. Vater, ich danke dir, dass Demut sich in dem zeigt, dass wir uns sehen, wie du uns siehst. Und ich danke dir, Jesus, für alle Leute, die jetzt da sind, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns Augen gibst, dass wir uns sehen können, wie du uns siehst. Dass wir andere, unseren Nächsten, sehen können, wie du ihn siehst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns in wahre Demut hineinführst. Dass Demut nicht ein äußerlicher Ausdruck ist, der aufgesetzt ist, sondern eine innere Haltung. Und ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt in dieser Zeit Sorgen, Lasten, Lügen, Minderwert, Lebenslügen, destruktive Gedanken bei dir dürfen herlegen. Loslassen und von dir Segen empfangen und uns so sehen, wie du uns siehst und im Segen weiterlaufen. Als demütige Menschen, die hergelegt haben und zugleich empfangen haben. Und beides ist ein Ausdruck von Demut. Danke, Jesus, für dein Geschenk an uns. Und hilf uns, dass wir offene Herzen haben, zum jetzt empfangen von dir, Jesus. Amen.